Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Und? Heute schon was gekauft? Unsere Kauflaune, die ist im Keller und deshalb meldet das Statistische Bundesamt zum zweiten Mal hintereinander schlechte Zahlen. Die deutsche Wirtschaft, sie rutscht in die Rezession.
Diese Rezession fühlt sich nicht nach Rezession an, vor allem deswegen, weil der deutsche Arbeitsmarkt robust ist.
Ja, wie schlimm ist das eigentlich, eine Rezession zu haben, gleichzeitig aber auch eine Inflation? Das klären wir heute.
De facto sind es russische Staatsbürger und die sind aus unterschiedlichen Gründen in der Ukraine.
Russen kämpfen gegen Russen im Krieg in der Ukraine und zwar gegen ihre eigenen Streitkräfte, gegen den Kreml, gegen Wladimir Putin. Was da gerade im Bjelgorod passiert, auch das schauen wir uns an. Und Pflanzen mit Urin düngen, gute Idee oder nicht? Ihr wolltet das von uns wissen. Wir haben dazu die Biologin Jasmin Schreiber gefragt.
Ja, also man sollte sowieso, wie mit allem Dünger eigentlich, nicht den vollen Strahl auf die Pflanze.
Na, auch hierzu gibt's das Dünge-Know-how in diesem Podcast. Wir haben den 25. Mai. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die ganze Zeit hieß es ja, es gibt in Deutschland eine Inflation, also alles wird teurer. Jetzt heißt es plötzlich, kommt auch noch eine Rezession dazu. Und die Hintergründe dazu hat Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion. Erklär uns nochmal ganz kurz, Rezession, was bedeutet das genau?
In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt jetzt zwei Quartale hintereinander gesunken, also der Wert von allen hergestellten Waren und Dienstleistungen. Und das heißt mit anderen Worten, die Wirtschaft ist nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Das Statistische Bundesamt sagt, geschrumpft um 0,3% von Januar bis März. Und im Quartal davor war es auch schon Minus und bei zweimal Minus in Folge spricht man von Rezession.
Und hat das miteinander zu tun? Also hat die Rezession was mit der Inflation zu tun?
Ja, also durch die Inflation ist ja vieles teurer geworden und das merken vor allem Menschen mit nicht so viel Geld und haben deswegen weniger eingekauft. Also weniger Lebensmittel, weniger Klamotten, weniger Möbel, weniger Autos. Wenn weniger gekauft wird, wird dann auch weniger hergestellt und dann wächst die Wirtschaft nicht, sondern sie schrumpft. Und wegen der Inflation erhöht die Europäische Zentralbank auch die Zinsen regelmäßig. Und wenn das passiert, dann ist es normal, dass nach einer Weile eine Rezession kommt, weil bei höheren Zinsen weniger investiert wird dann irgendwann.
Aber im Großen und Ganzen, ist das denn schlimm? Ich meine, wir leben in einer Welt, da wird nicht mehr so wahnsinnig viel Neues hergestellt oder es wird hergestellt, aber wir sollen ja die Sachen länger nutzen, damit Ressourcen geschont werden, die Umwelt nicht so stark belastet wird?
Ja, das ist eine wirklich sehr entscheidende Frage und wird auch unter Fachleuten diskutiert. Wirtschaftswachstum heißt ja viel Konsum. Ne? Und das heißt dann aber auch, wie du sagst, dass viele Ressourcen verbraucht werden, dass die Umwelt verschmutzt wird, dass mehr weggeworfen wird. Und es gibt Forscher, die sagen, Wirtschaftswachstum ist grundsätzlich schlecht für Klimaschutz. Das kann nicht beides gleichzeitig geben. Also wir müssen eigentlich weg von diesem Wachstumsgedanken. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, und zwar, dass es Klimaschutz und Wachstum doch gleichzeitig geben kann. Also wenn die Wirtschaft wächst, ist auch mehr Geld da, das man für Klimaschutz ausgeben kann. Wirtschaftswachstum kann ja auch entstehen, wenn ganz viele Leute Solaranlagen kaufen oder recycelte Sachen. Dann wären Wachstum und Klimaschutz kein Widerspruch.
Jetzt haben wir in Deutschland mit Wirtschaftsminister Robert Habeck jemand von einer grünen Partei. Hat der eine Meinung dazu? Will der noch klassisches Wirtschaftswachstum?
Nee, der sagt, also dieses reine Bruttoinlandsprodukt, das sagt zu wenig darüber, ob es uns wirklich gut geht, ja, also ob es wirklich Wohlstand gibt in gutem Sinne. So. Deswegen werden im neuen Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung auch jetzt Faktoren mit berücksichtigt, die da früher nicht drin waren. Zum Beispiel, wie viele Treibhausgase ausgestoßen werden oder ob wegen zu viel Dünger Nitrat ins Grundwasser kommt. Aber man muss auch sagen, Habeck ist nicht grundsätzlich gegen Wirtschaftswachstum. Der sagt, ohne Wachstum gibt es auch keinen Fortschritt. Und er sagt auch, Wirtschaftswachstum kommt automatisch, wenn Firmen in Klimaschutz investieren, weil sie dann langfristig erfolgreich sind und weil dann auch neue Arbeitsplätze entstehen.
Kommen wir nochmal zurück zur Rezession, die es ja jetzt offiziell in Deutschland gibt. Könnte das bedeuten, dass jetzt auch Leute ihren Job verlieren, arbeitslos werden?
Da sagen Fachleute eher nein. Unter anderem sagt das Andreas Scheuerle, der ist Finanzanalyst bei der DK Bank.
Diese Rezession fühlt sich nicht nach Rezession an, vor allem deswegen, weil der deutsche Arbeitsmarkt robust ist. Wir sehen zwar ganz leichte Bremsspuren, aber keine wirkliche Arbeitslosigkeit.
Ja, und da muss man vielleicht auch dazu sagen, Rezessionen kommen jetzt zwar nicht dauernd vor, aber schon ab und zu mal. Also es gab schon, die letzte gab es wegen der Corona-Pandemie und die letzte große gab es 2008 wegen der Finanzkrise. Und das war eine komplett andere Nummer auch für Jobs. Damals ist die Wirtschaft um fast 6% geschrumpft, jetzt sind es ja 0,3%. Mhm. Also klar, ne, wenn es jetzt lange so weitergeht und schlimmer wird, kann das schon sein, dass manche Firmen weniger Aufträge bekommen und Leute entlassen müssen. Aber eine große Gefahr für Arbeitsplätze sehen Fachleute da gerade nicht.
Okay, wir halten fest, in Deutschland gibt es eine Rezession. Zwei Quartale hintereinander ist die Wirtschaft nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Was das bedeutet, hat uns Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedes Jahr sterben 65.000 Menschen in Deutschland an einem plötzlichen Herztod. Es ist so. So bezeichnet man es, wenn bei Menschen überraschend das Herz versagt, obwohl diese Menschen augenscheinlich komplett gesund waren bis dahin. Und man denkt dabei in der Regel, ja, das trifft dann ältere Menschen besonders. Das stimmt aber nicht nur. 1.000 bis 2.000 Menschen in Deutschland, die unter 40 Jahre alt sind, sterben jedes Jahr ebenfalls am plötzlichen Herztod. Es gibt jetzt eine Initiative, will zu diesem Thema aufklären und dafür sorgen, mehr solcher Todesfälle zu verhindern. Justus Wolters aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Lass mal drüber sprechen, was lässt sich denn tun, um zu verhindern, dass Menschen einen plötzlichen Herztod erleiden?
Also da gibt es verschiedene Ansätze. Gerade für junge Menschen steht dabei weit oben, die frühen Anzeichen zu erkennen, sagt Molekularbiologin Silke Kauferstein, die Teil dieser neuen Initiative ist.
Ohnmachtsanfälle, die ich nicht erklären kann. Das heißt, wenn ich wirklich aus völligster Ruhe heraus kollabiere, ich gehe auf dem Weg zum Supermarkt, falle in Ohnmacht, das sollte auf jeden Fall ärztlich abgeklärt werden. Und wenn ich vielleicht nicht bei enormer Hitze wenig getrunken habe, und dadurch vielleicht meine Ohnmacht erklärbar ist.
Und zu solchen Red Flags gehören dann auch Krampfanfälle, die keine eindeutigen Auslöser haben. Und dass ein Herz unmittelbar davor steht zu kollabieren, das kann sich daran zeigen, dass die Person zum Beispiel Herzrasen oder Übelkeit hat oder dann auch bewusstlos wird.
Mhm. Gerade wenn es um unser Herz geht, ist natürlich unsere genetische Voraussetzung oft ein Thema. Lässt sich aus unserer Verwandtschaft denn ein Risiko dafür ableiten?
Ja. Genvarianten zählen bei jungen Menschen zu den häufigsten Ursachen, warum das Herz versagt. Und die Forschenden dieser Initiative, die sehen hier großes Potenzial. Denn das könnte bedeuten, dass man viele Herztode verhindern könnte. Wie viele, da nennen sie jetzt keine Zahl. Aber laut Silke Kauferstein lässt sich da ganz viel tun, wenn ein erhöhtes Risiko erstmal festgestellt wurde.
Weil es sich einfach um meistens gut behandelbare Erkrankungen handelt. Das heißt, wir haben eine bestimmte Möglichkeit von prophylaktischen Maßnahmen. Man passt den Lebensstil an, man verzichtet zum Beispiel auf bestimmte Medikamente bis hin zu therapeutischen Maßnahmen. Man nimmt bestimmte Medikamente, die meinen Herzrhythmus stabil halten oder in seltenen Fällen, wenn der Defibrillator implantiert wird. Wir können was tun, wir müssen sie nur rechtzeitig erkennen.
Und um jetzt so ein erbliches Risiko zu erkennen, muss man so ein bisschen die eigene Familien- und Verwandtschaftshistorie sich anschauen. Hat es da eventuell schon vermehrt Fälle von plötzlichen Herztoden gegeben? Oder sind Familienmitglieder überraschend oder ohne klar ersichtlichen Grund verstorben? Das könnten so Hinweise darauf sein, dass da eine Genvariante vererbt worden ist, die das Risiko für solche plötzlichen Herzstillstände deutlich erhöht.
Und wenn man das festgestellt hat, wie geht man dann weiter vor, wenn man so eine Genvariante in seiner Familie haben könnte?
Das ist ein bisschen kompliziert, weil da gibt es gleich so einen ganzen Strauß an Tests, die da notwendig sein können, sagt Silke Kauferstein.
Also es ist nicht so, dass man einen Test durchführt und kann sagen, ja, Sie haben das Risiko oder Sie haben kein erhöhtes Risiko, sondern es ist vielmehr ein Puzzlespiel, um diese Erkrankung zu entdecken.
Und um diese Tests jetzt noch gezielter einsetzen zu können und diese Ergebnisse noch zuverlässiger interpretieren zu können, dafür sammelt diese neue Initiative jetzt auch jede Menge Daten.
Herzstillstand bei jüngeren Menschen, da denkt man vielleicht an den dänischen Fußballspieler Christian Eriksen, der bei einem EM-Spiel ja auf dem Platz einen Herzstillstand hatte. Ist das bei Sportlern denn was Besonderes? Sind die extrem gefährdet, weil das Herz andere Leistung bringen muss?
Nee, es ist tatsächlich so genau das Gegenteil. Also regelmäßiges Sporttreiben, das ist eine der effektivsten Maßnahmen, um sein Herz lange gesund zu halten. Problematisch wird es dann, wenn eine Vorerkrankung des Herzens vorliegt. Das war jetzt auch bei Eriksen der Fall. Dann kann eine besondere Belastung des Herzens, zum Beispiel beim Sport, dazu führen, dass das Herz aus dem Takt kommt und dann vielleicht auch aufhört zu schlagen.
Mhm. Und es gab viele, die gesagt haben, es hätte keinen besseren Ort geben können für einen Herzstillstand als da im Stadion. Es war super schnell medizinisches Personal dann vor Ort. Wie reagieren wir als Laien am besten, wenn in unmittelbarer Nähe jemand ja das Herz stehen bleibt?
Es ist ja so ein bisschen so eine Horrorvorstellung, total, die man da in dem Zusammenhang hat. Also Kardiologe Thomas Vogtländer, der erklärt das, wie ich finde, recht einfach.
112 alarmieren und dann an den Patienten auf eine feste Unterlage legen und direkt mit der Herzdruckmassage beginnen. Die Beatmung ist nicht erforderlich. Das heißt, die große Schwelle, die immer bestand nach dem Motto, wir müssen ja beatmen und da weiß ich nicht und so, gerade in der Covid-Phase, die entfällt. Es muss nur eine Herzdruckmassage erfolgen.
Tja, also man will natürlich nicht in die Situation kommen, aber wenn da schnell reagiert wird, dann steigen die Chancen der betroffenen Person deutlich, dann auch diesen Herzstillstand auch zu überleben.
Und es ist eben wichtig, dass man aufklärt und dass man informiert, weil man oft nicht genug weiß, wie man reagieren soll. Das macht die Initiative und das hast du auch gemacht. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier kam für alle noch gut verständlich gestern rüber.
I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
Ja, dann gab es bei Twitter 20 Minuten abgehackte Wortfetzen und immer mal wieder Pausenmusik, weil es nicht so lief, wie es laufen soll. So richtig gut lief das nicht für den, der das mächtigste Land dieser Welt anführen will in Zukunft, der US-Gouverneur Ron DeSantis. Als Gegenkandidat zu Donald Trump ist er offiziell bei den Republikanern angetreten. Kick-off mit Pan, also die Wahl findet ja im nächsten Jahr statt. Trump oder DeSantis ist die erste Entscheidung. Wie entscheiden sich die Republikaner? Darüber habe ich mit Ralf Freund gesprochen. Er ist Mitglied der Partei, Sprecher der Republicans Abroad Germany, unterstützt aus dem Ausland seine Partei. Und weil er Deutscher ist, darf er natürlich nicht mitwählen. Ich wollte erstmal ja von ihm wissen, Trump oder Team DeSantis, was mit ihm?
Also wir sind die US-Republikanische Partei. Wir werden natürlich hier keine Wahlkampfempfehlungen aussprechen, aber natürlich verstehen wir uns hier als Vorstand hier in Deutschland in dem Verständnis der US-Präsidenten Ronald Reagan, George Bush Senior, George Bush Junior, also mehr so die traditionellen Republikaner und nicht so sehr den Trumpistenkurs.
Okay, die traditionellen Republikaner, da höre ich raus, dass sie schon eine Sympathie haben aufgrund, ja, von was? Was hat DeSantis, was Trump zu viel hat?
Also beide sind inhaltlich relativ nah beieinander, allerdings hat DeSantis weniger, soll ich sagen, Ausrutscher in alle Richtungen, ob privat mit diversen Scheidungen oder auch Treffen mit Erotikdarstellerinnen bis hin zu verfassungsrechtlichen Aussagen. Ron DeSantis ist dort ganz anders auf dem Boden des Gesetzes und auch fest in der amerikanischen Verfassung verankert. Also ich glaube, von der Seite aus muss man weniger Sorgen haben.
DeSantis hat gestern immer wieder deutlich gemacht, dass er gegen eine linke, woke Ideologie in den USA ist. Er ist ein konservativer Hardliner. Wenn wir mal draufschauen, was er getan hat schon. Die Schwelle für Todesurteile gesenkt, Abtreibungsverbot verschärft, Waffenrecht gelockert und militärische Unterstützung für die Ukraine sieht er auch nicht so wahnsinnig. Das stellt er in Frage. Warum kommt das bei den Republikanern an?
Also ob es ankommt, werden wir sehen. Außenpolitik spielt in US-amerikanischen Wahlkämpfen generell eine absolut untergeordnete Rolle, es sei denn, man ist gerade in einem Krieg, wie damals im Irakkrieg. Es geht mehr darum, innenpolitisch die Wahlen zu gewinnen. Und dort ist es eben im Augenblick so ein bisschen ein Kulturkampf entbrannt zwischen den Staaten, die eben dort etwas schärfere Gesetze verfolgen und solche, die etwas liberaler sind. Und da hat Florida eigentlich nur nachgezogen. Also in Staaten wie Texas oder auch andere Staaten des Mittleren Westens haben da vorgelegt und DeSantis hat eigentlich nur nachgelegt. Aber DeSantis kann natürlich eine Leistungsbilanz aufzeigen als Gouverneur. Das konnte Trump damals nicht. Trump kam ja aus der Wirtschaft. DeSantis hat gezeigt, auch in seinem Wahlkampf, dass er auch unentschlossene Wähler gewinnen kann, dass er auch demokratische Wähler gewinnen kann. Und deswegen hat er auch die letzte Gouverneurswahl sehr überzeugend gewonnen. Also er hat so ein bisschen das Glück, zeigen zu können, dass er eben überzeugen kann, auch andere Wählerschichten. Und das hat Trump, glaube ich, nicht.
Aber ist er denn bekannt genug? Ich meine, aktuell ist er ja nur Gouverneur in Florida. Und wenn das, was Sie jetzt gesagt haben, alles schon in Texas war, warum kennt man dann die Person von dort nicht?
Also, nun ist es so, er hat jetzt erstmal seine Kandidatur bekannt gegeben. Normalerweise geschieht das später, normalerweise nach dem Labor Day, also nach dem Ende der amerikanischen Sommerferien, Anfang September, fangen meistens die Kandidaten dann an, sich zu bekennen. Ich glaube, es werden auch andere in den Ring steigen. Glenn Youngkin, Governor von Virginia, aber auch vielleicht noch Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident unter Donald Trump. Da wird es auch einen gegeben, die dann loslegen. Ich wundere mich ein bisschen über den Zeitpunkt. Das hätte auch später sein können, denn es gibt ja jede Menge Verfahren gegen Donald Trump. juristischer Art, gibt ja auch schon Urteile, aber er hat nicht mehr warten wollen, er möchte jetzt Geld einsammeln und jetzt geht es los und er kann erst Geld einsammeln offiziell, wenn er auch die Kandidatur bekannt hat. Mhm. Das ist hiermit geschehen und jetzt muss er sich eben bekannt machen, aber der Vergleich ist unfair. Donald Trump kennt jeder, das war ein Ex-Präsident, während logischerweise der Ministerpräsident, sage ich mal, eines der größten US-amerikanischen Bundesstaaten, muss sich dennoch über seine nationalen Landesgrenzen erstmal hinaus bekannt machen. Das dauert eine Weile. Also das hat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel zu sagen, dass Trump in den Umfragen deutlich vorne ist.
Wobei man das ja schon so ein bisschen als Kampfansage dann interpretieren kann von Seiten DeSantis. Wenn jetzt die andere Partei, die nämlich den Trump unterstützt und Trump selbst auch ein bisschen angezählt ist aufgrund der Gerichtsverfahren, man dann seinen Hut in den Ring wirft, macht man das ja zu einem Zeitpunkt der Schwäche des anderen.
Absolut. Obendrein ist es so, es könnte wie gesagt etwas früh sein, weil das jetzt auch so ein bisschen als Nestbeschmutzung oder man könnte auch das böse Wort vom Verraten in den Mund nehmen, könnte man als US-republikanisches Parteimitglied als solches empfinden. Das ist halt die Frage, er muss jetzt eine Gratwanderung machen zwischen Vertreten der US-republikanischen Werte, aber er kann es besser als Donald Trump. Und das Pikante für Trump aber wiederum ist, dass der Heimatstaat von Trump ist eben Florida. Und sie brauchen eben als, egal wer kandidiert, brauchen sie die Stimmen von verschiedenen wichtigen Staaten. Das ist unter anderem Florida. Also es wäre für Trump, ist es nicht ungefährlich, dass jemand wie DeSantis seinen Heimatstaat gewinnt und dann muss Trump pausieren gehen. Und was bringen ihnen Stimmen in New York in den Vorwahlkämpfen oder in Kalifornien? Weil das sind Staaten, die wird er bei der Präsidentschaftswahl niemals gewinnen. Also das hat schon eine gewisse Brisanz für ihn. Da muss er sehr aufpassen, Donald Trump.
Und wir halten fest, der Vorwahlkampf geht los in den USA, anderthalb Jahre vor der eigentlichen Wahl, zumindest bei den Republikanern, durch die Kandidatur von Ron DeSantis. Darüber haben wir gesprochen mit Ralf Freund. Er ist Mitglied der Republikaner und Sprecher der Republicans Abroad Germany.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also sie sind Russen, aber kämpfen gegen den Kreml, gegen Wladimir Putin, nennen sich unter anderem Freiheit für Russland und unterstützen die Ukraine. Deshalb hätten sie jetzt am Anfang der Woche den russischen Grenzübergang besetzt und zwar in der Region Bjelgorod. Jetzt heißt es, sie würden weitermachen, weitere Aktionen sind da wohl geplant, aber wer sind die überhaupt? Das müssen wir klären und sprechen mit unserer Korrespondentin Sabine Adler. Sabine, wer ist das und wie geht die Erzählung zu diesem Freiwilligen Korps?
Also man hört aus Moskau zum Beispiel, dass das Ukrainer sein sollen, weil die von russischem Territorium nach Belgorod gekommen sind. Für Moskau ist die Sache also ganz einfach. Das sind also demnach ukrainische Terroristen. Aber de facto sind es russische Staatsbürger und die sind aus unterschiedlichen Gründen in der Ukraine. Das sind zum Teil Neonazis oder auch Anarchisten oder auch Liberale. Die eint auf jeden Fall, dass sie gegen die Herrschaft von Putin etwas unternehmen möchten. Sie möchten Putin auch mit dieser Aktion vom Montag und Dienstag richtig blamieren. Die haben ja sozusagen die russischen Streitkräfte auch vorgeführt, dass das so einfach möglich war, über die Grenze zu gehen, so weit in russisches Territorium rein, etliche Orte besetzt haben, beschossen haben. Also, und sie sagen, Belgorod, das war erst der Anfang. Sie wollen bis nach Moskau.
Ist denn bekannt, wie groß diese Gruppierung ist?
Das ist nicht bekannt. Sie können nicht so sehr groß sein, denn es sind so kleine Verbände, die eben auf der einen Seite dann auch sehr beweglich, sehr mobil sind. Auf der anderen Seite sieht man an den Zahlen, die da kursieren, das sind jetzt wirklich nur Anhaltspunkte, die Rückschlüsse zulassen. Diese Verbände, diese beiden, versprechen davon, dass sie Verluste erlitten haben. Und zwar zwei Personen seien getötet worden bei dieser Aktion. Und es hätte wohl 10 Verwundete gegeben. Die russische Seite spricht davon, dass 70 sogenannte Terroristen getötet worden sind. Also das geht weit auseinander. Aber mit anderen Worten, hier geht es nicht um Hunderte oder gar Tausende Personen, sondern ich würde mal denken, um Dutzende.
Jetzt hast du schon gesagt, dass es unterschiedliche Strömungen in dieser Gruppierung gibt. Der Gründer soll wohl eine bekannte Figur der rechtsextremen Szene sein. Was ist das für ein Typ? Was weiß man darüber?
Ja, das ist ein Mann, der heißt Denis Nikitin, mit Kampfnamen sozusagen, in Wirklichkeit mit Nachnamen Kapustin. Und von dem weiß man, dass er in Russland geboren wurde, dass er lange Jahre, 20 Jahre wohl in Deutschland gelebt hat und in Deutschland als Hooligan und Rechtsextremist auch auffällig geworden ist, dann ist seine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen und er ist dann nach Russland zurückgekehrt, beziehungsweise seit 2019 in der Ukraine. Das ist jemand, der also dafür steht, dass tatsächlich man sagen kann, dieses russische Freiwilligenkorps, das er führt, ist mutmaßlich eine Ansammlung von Rechtsextremisten. Und dann gibt es aber noch eine andere Gruppierung, die heißt Freiheit Russlands. Und die wird geführt von dem Duma-Abgeordneten Ilja Ponomarov. Und Ponomarov, der ist nun wirklich unverdächtig, das ist kein Rechtsextremist. Das ist ein ehemaliger Duma-Abgeordneter, ein Liberaler. Und der hat 2014 als einziger zum Beispiel gegen die Annexion der Krim in der Duma gestimmt. Und der ist dann in die Ukraine ausgewandert bzw. exiliert, kann man auch sagen, weil ihm die gesamte politische Entwicklung überhaupt nicht mehr tragbar erschien.
Dass dieses russische Freiwilligenkorps, wie du es jetzt genannt hast, dort gegen die russischen Streitkräfte kämpft, passiert das alles im Wissen der ukrainischen Regierung oder nicht?
Ja, man muss davon ausgehen. Also es gibt einen Londoner Militärexperten, der heißt Mark Galliotti. Das ist ein ausgewiesener Experte, der die Streitkräfte wirklich gut beobachtet. Der sagt, also diese Gruppierungen wollen tatsächlich zum Sturz des Putin-Regimes beitragen. Aber man muss nicht glauben, dass das unabhängige Kräfte sind. Die würden seiner Meinung nach wohl vom ukrainischen Militärgeheimdienst kontrolliert, vielleicht auch orchestriert. Und das, was aber die Wirkungsweise ist von diesen beiden Verbänden, die da jetzt Anfang der Woche unterwegs waren und die russische Grenzregion attackiert haben, die hat zu ziemlichen Diskussionen in Russland geführt. Da gibt es einen Militärkorrespondenten der kremlnahen Zeitung Komsomolska Pravda, das ist Alexander Kurz, und der hat eine Menge von Fragen gestellt, unter anderem die, wieso es eigentlich möglich ist, dass eine feindliche Panzergruppe tief auf russisches Gebiet eindringt. Darauf gibt es keine Antwort, jedenfalls offiziell, schreibt er. Aber natürlich gibt es eine solche Antwort, aber die ist eben sehr unangenehm und diese Antwort will jemand nicht geben. Denn die würde heißen, die Armee, die russischen Streitkräfte sind kalt erwischt worden.
Also wir halten fest, sie nennen sich unter anderem Freiheit für Russland, unterstützen die Ukraine. Es sind Russen, die gegen den Kreml und gegen Putin kämpfen, dort in der russischen Grenzregion Bjelgorod. Die Hintergründe und Infos hatte Sabine Adler für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für alle, die gerade den Balkon bepflanzen oder es bereits gemacht haben oder die Gurken im Garten ziehen und sich jetzt denken, so richtig wächst das irgendwie nicht. Ich muss ein bisschen Schub geben, ich brauche Dünger. Für alle diese Leute hat stellvertretend eine Deutschlandfunk Nova-Hörerin eine Mail geschrieben mit der Frage, wäre der Urin ein guter Dünger? Sie hatte angeblich eine Dreisat-Doku gesehen und sich diese Frage gestellt. Und natürlich helfen wir in diesem Fall. Jasmin Schreiber ist Biologin, Buchautorin. Ich habe heute mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat mir gesagt, bei dieser Frage musste sie erstmal ihre Hunde fragen.
Ja, also das sind ja quasi drei Sachverständige. Und die haben gesagt, Urin, Düngung, immer gut, macht auch Spaß. Immer und überall, haben sie gesagt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber so, das ist deren Position.
Okay. Lass uns das mal klären. Du meintest nämlich auch, wenn man Brennnesseln auf den Balkon ziehen möchte, dann ist Urin gar nicht schlecht. Die Brennnesseln mögen es also.
Ja, Brennnesseln lieben Urin, weil da ziemlich viel Stickstoff drin ist und Phosphor. Und das sind Stoffe, die Brennnesseln sehr, sehr mögen und das dem Wachstum ziemlich gut hilft. Also es gibt auch so andere Pflanzen, die man oft am Wegrand irgendwie sieht, Löwenzahn oder so, wo die Hunde natürlich gerne düngen. Und die profitieren davon auf jeden Fall.
Okay, Löwenzahn und Brennnesseln, wie sieht's mit den anderen Pflanzen aus? Ist Urin ein Problem für die?
Ja, das kann schon ein Problem für die sein, weil nicht für jede Pflanze ist alles gut. Es gibt Pflanzen, die mögen eher so sauren Boden und da Urin so einen pH-Wert zwischen 6 und 7,5 haben kann, schwankt der so zwischen sauer und alkalisch. Und je nachdem, wie man sich ernährt, was man getrunken hat oder so, kann es sein, dass man zum Beispiel gerade einen alkalischen Urin hat. Dann düngt man zum Beispiel seine Heidelbeere damit und die mag das dann gar nicht. Mhm. Also das kommt immer sehr darauf an. Es gibt auch Pflanzen, die mögen im Gegensatz zur Brennnessel Stickstoff gar nicht mal so doll. Und wenn man die dann so überdüngt, dann gehen die eher ein.
Würde es denn reichen, wenn man den Urin vielleicht verdünnt?
Ja, also man sollte sowieso wie mit allem Dünger eigentlich nicht den vollen Strahl auf die Pflanze, sondern auf jeden Fall verdünnen, auch weil im Urin auch Salze enthalten sind. Und natürlich will man jetzt nicht den Boden versalzen, ja. Aber es gibt trotzdem Probleme bei der Urindüngung. Also wie gesagt, nicht jede Pflanze mag das. Und dann ist ja auch noch die Sache, dünge ich jetzt meine Balkonpflanzen oder dünge ich meinen Garten? Und wenn ich meinen Garten mit Urin dünge, als Mensch, kann es sein, dass ich dann Stoffe in den Garten eintrage, in den Boden und dann letztlich auch ins Grundwasser, was ich eigentlich gar nicht möchte.
Mhm. Davon abgesehen hat man vermutlich auch was in der Nase, was man nicht möchte. Stinkt das nicht?
Ja, frischer Urin riecht nicht so doll, aber wenn man halt immer wieder damit düngt, gerade auf kleinem Raum, Balkon oder so, dann kann das schon nach einer Weile recht unangenehm werden. Und wie gesagt, wenn man als Mensch Menschenurin, das heißt, wir nehmen Medikamente zu uns und solche Sachen und die Reste der Medikamente sind ja beispielsweise auch ein Problem für unsere Kläranlagen, weil man das nicht so super gut rausfiltern kann. Und wenn jetzt alle anfangen würden, ihre Gärten mit Urin zu düngen, hätten wir ziemlich viele Medikamente, die wir gar nicht so gerne im Boden haben wollen. Mhm. Also auch als Gartenbesitzerin will ich das nicht, weil ich damit vielleicht die Mikroorganismen töte, die meiner Heidelbeere so schön helfen, so schöne Früchte zu machen. Aber kann auch sein, dass ich dann halt Hormone wie Antibabypille oder irgendwie sowas dann in den Boden eintrage und das gelangt dann alles ins Grundwasser und das wollen wir halt nicht.
Aber sag mal, in der Landwirtschaft Gülle, da ist doch auch Urin drin, oder nicht?
Ja, das ist richtig und tatsächlich ist das ja auch ein Problem der Landwirtschaft, dass die Nutztiere Medikamente bekommen und die dann ins Grundwasser gelangen, also auch viel so Hormone und sowas, Wachstumshormone, was dann schlecht fürs Grundwasser ist und dann natürlich auch für unsere Wasserversorgung. Ja. Und genau dasselbe Problem ist natürlich auch mit Menschenurin und das ist auch in der Landwirtschaft deshalb auch sehr umstritten generell. Also es gibt ja auch immer die Debatte, wollen wir nicht den ganzen Menschenurin einfach nehmen oder Menschengülle oder so und das mal düngen, weil das würde ja natürlich die Klärwerke entlasten, man würde Geld vielleicht sparen, aber da gibt's halt schon immer so die Daten, die zeigen, dass da schon halt immer Medikamentenreste drin sind. Und das will man halt nicht.
Deswegen ist es nicht gut. Und wenn Urin zum Düngen, dann nur in Maßen zu Hause und auch nicht für jede Pflanze. Haben wir wieder was gelernt von Jasmin Schreiber, Biologin und Buchautorin. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Jasmin.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.